mit einem Fremden sich zu treffen, um gemeinsam auf eine Toilette zu gehen, das ist schon eine etwas verrückte Vorstellung. Danach wurde geschätzt, dass es in Deutschland etwa 1 Million Männer und etwa 500.000 Frauen gibt, die tatsächlich dieses Problem haben. Durch die Therapie und die Übungen ja eben auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass das ja immer mal wieder Rückschläge gibt, aber dass es vorangeht, dass ich das also grundsätzlich hinkriegen kann.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM, sagt Oliver Geldener. Ja, in dieser Sendung, da wollen wir uns eines Problems annehmen, über das viele wahrscheinlich gar nicht so viel wissen, weil es einfach läuft so im normalen Leben. Und ich denke sogar, viele unserer Hörer werden das Problem, das dieses lateinische Wort beschreibt, gar nicht so genau kennen. Aber es gibt es und ich werde mit meinem Studiogast genau darüber reden. Ja, Genderpolitik hin oder her, Männlein und Weiblein sind nun mal von den Geschlechtsmerkmalen verschieden und das heißt, sie gehen auch auf verschiedene Toiletten. Und die Frauen sind da ein bisschen im Vorteil, weil für die gibt es immer, egal welches Geschäft sie betreiben wollen, auch in öffentlichen Toiletten natürlich abgetrennte Kabinen. Das würde sich mein Studiogast auch wünschen, denn der hat nämlich Probleme mit diesem typisch männlichen Uriniervorgang, den jeder kennt, der schon mal in einer Kneipe, im Fußballstadion oder irgendwo in einer großen Veranstaltungshalle, lange, lange vor Corona, wir erinnern uns, mal gewesen ist, nämlich in großen Räumen, wo die Männer dicht an dicht stehen und ihr Geschäft im Stehen verrichten. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir reden über Paruresis. Das ist ein Wort, das im deutschen Sprachgebrauch nicht alltäglich verwendet wird, würde ich jetzt mal tippen. Wann bist du mit diesem Problem in Berührung gekommen, dass du also weißt, dass dein Problem so heißt?
Ja, also mit dem Problem bin ich schon sehr, sehr früh in Berührung gekommen.
Klar, darüber reden wir
gleich, aber Paruresis. So in der Schulzeit, aber mit dem Wort selber tatsächlich vor, ich sag mal so ungefähr 10 Jahren und auch eher durch Zufall, dass ich einfach im Internet recherchiert habe und irgendwann über dieses Wort gestolpert bin.
Ja, ich frage deshalb, weil für uns in einer Selbsthilfesendung ist ja immer die Erkenntnis, ne, der Anfang quasi der Heilung. Und das wollen wir alles mit dir mal nachvollziehen. Natürlich weißt du das viel, viel länger. Und du hast gerade interessanterweise Schulklo gesagt, das ist nämlich genau auch so ein Punkt, ne, wo wir Jungs eben früher natürlich auch an diesem berühmten Pinkelbecken, heute müssen wir über sowas reden, meine Damen und Herren, da steht man dicht an dicht. Heute gibt es teilweise Trennwände bei sowas. Früher aber nicht. Das heißt, ab erster Klasse war dir klar, irgendwie läuft es bei mir anders?
So früh glaube ich nicht. Also das ist bei mir und das ist bei den meisten anderen auch so, dass das so mit der Pubertät meistens kommt, also so in den höheren Klassenstufen. Und ich muss da auch gleich mal sagen, das ist zwar ein Problem, das hauptsächlich Jungs und Männer betrifft, aber es gibt eben auch Frauen, die da Probleme haben.
Trotz Trennwand.
Trennwand, weil dieses Problem ist eben nicht nur dass man beobachtet wird, was ja am Urinal passieren kann, sondern es gibt eben auch Leute, die Probleme damit haben, dass sie Geräusche dabei machen, zum Beispiel, dass es plätschert. Und das kann natürlich in einer Kabine auch sein, dass einem das unangenehm ist und dass man deswegen gehemmt ist, weil man denkt, der in der Nachbarkabine oder die in der Nachbarkabine finden das jetzt nicht so schön. Also es ist kein reines Männerproblem.
Das stimmt. Aber wir Männer haben das Problem in diesen großen, eben die es ja auch immer noch gibt, ne? Also wo man wirklich sich beobachtet und auch beobachtet fühlen kann. Jetzt reden wir mal erstmal darum, worum geht es eigentlich, falls es der eine oder andere Hörer oder Hörerin noch nicht verstanden hat. Also es geht darum, dass bei Paruresis hat man ein Problem, sein Geschäft zu verrichten, wenn man sich beobachtet fühlt, man fühlt sich unwohl, man möchte es eigentlich nur machen, wenn man ganz alleine ist. Und das kennt wahrscheinlich auch jeder, weil so ein bisschen unangenehm ist es ja, wenn da einer so neben einem so dicht steht. Bei dir war es dann eben so, das hat sich so verfestigt, du konntest dann gar nicht. Also es geht einfach jetzt konkret darum, du konntest einfach nicht in dem Fall urinieren, richtig?
Ja, es ist so ein schleichender Prozess. Und während der Schulzeit ist es mir auch gar nicht so aufgefallen, weil ich auf einer Schule war, in der es nicht so große Toiletten gab, sondern häufig kleinere. Das war ein sehr altes Gebäude und da gab es meistens Einzeltoiletten oder Zweiertoiletten, wo man das dann auch mal noch so organisieren kann, dass man dort alleine ist. Mhm. Und ich war auch auf einer Internatsschule, das heißt, das Internat war gleich daneben. Da war dann auch nicht so, dass man jeden Tag unbedingt in der Schule auf die Toilette gehen musste, sondern man hatte eben einen kurzen Schulweg, konnte auch in der Pause zwischendurch mal schnell ins Internat gehen, wo man wusste, dass da niemand war, um auf die Toilette zu gehen oder während einer Freistunde, sodass das dort weniger das Problem war und mir auch gar nicht so aufgefallen ist. Richtig klar ist es mir dann geworden, als ich begonnen habe zu studieren. Und das ist dann auch so ein schleichender Prozess, dass man auf die Toilette geht und merkt, irgendwie funktioniert es nicht oder geht nur schlecht. Und dann sich natürlich auch angewöhnt, immer weniger auf die Toilette zu gehen und möglichst das zu vermeiden. Irgendwann dann beginnt, seinen Tagesablauf auch danach zu organisieren. Also, dass man, wenn man vormittags eine Vorlesung hat, dann nach Möglichkeit schon am frühen Nachmittag nach Hause geht und dann eben an der Uni gar nicht auf die Toilette geht oder wenn man abends wichtige Veranstaltungen hat, eben vormittags zu Hause arbeitet und erst mittags zur Uni fährt.
Also das wurde dem Toilettengang wurde quasi der Tag, so ein bisschen die Tagesordnung, ja, untergeordnet. Also das hast du immer so geguckt, dass du möglichst zu Hause auf Toilette gehen konntest.
Ja, also mit der Zeit entwickelt sich das dann.
Ja, es wurde also in dem Fall kann man sagen immer schlimmer. Du sagtest ja, vor der Pubertät hast du es gar nicht so wahrgenommen und dann irgendwann wurde es immer mehr zum Problem und wie das dann ja immer so ist, irgendwann beherrscht das Problem einen dann sogar und spätestens dann muss man sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Also während des Studiums war es dann mit am schlimmsten, würdest du sagen, wenn du dich jetzt zurückerinnerst?
Ja, würde ich so sehen, wobei man immer sehen muss, dass das auch eine Weile dauert, bis man dann auch wirklich für sich selber sagt, ich habe ein Problem.
Ja, natürlich. Das ist ja, ich sage mit der Erkenntnis beginnt ja sowieso überhaupt erstmal der Prozess, dass ich was ändern kann. Vorher versucht man es ja immer zu verdrängen, ne? Und sagt, ach, ist eigentlich ganz normal oder haben ja alle anderen auch. War es denn so, wenn ich mal konkret fragen darf, dass du auch dann nicht konntest, selbst wenn du musstest, es ging nicht?
Genau, das ist das Wesentliche dabei. Also es wird ja von einer Angststörung gesprochen bei Paroresis, aber es ist eben nicht die reine Angst vor etwas, sondern die Angst versetzt einen eben in Stress und in dieser Stresssituation funktioniert es dann eben auch nicht. Das heißt, man geht auf die Toilette, weil man muss. Meistens geht man dann ab einer bestimmten Zeit auch nur erst auf die Toilette, wenn man richtig doll muss. Weil man dann denkt, dann klappt es vielleicht am ehesten noch. Und wenn man dann aber auf der Toilette ist, dann klappt es eben nicht. Und meistens hat man dann auch das Gefühl, dass man eigentlich gar nicht muss.
Naja, das ist eine Qual dann auch natürlich, ne? Genau. Gerade wenn du es vielleicht auch mal nicht einrichten konntest, nach Hause zu gehen oder in einen geschützten Raum, denn darum geht's ja, einen geschützten Raum aufzusuchen, ne? Hast du denn jetzt zum Beispiel auch dein Ess- und Trinkverhalten dann dem angepasst, also wenig getrunken zum Beispiel?
Ja, man organisiert das ganze Leben danach. Also zum einen gewöhnt man sich dann eben auch an, länger auszuhalten. Es war für mich dann auch kein Problem, den ganzen Tag mal eben nicht auf die Toilette zu gehen. Ja. Sowas hält man natürlich nicht eine ganze Woche durch, also 5 Tage hintereinander ist das nicht so gesund. Aber so ein- oder zweimal die Woche ist das schon vorgekommen, dass ich dann eben auch tatsächlich erst, wenn ich es nicht anders einrichten konnte und sag mal 8 Stunden unterwegs war oder so, dann tatsächlich erst abends zu Hause auf die Toilette gegangen bin. Und natürlich ist das dann mit dem Trinken auch so, dass man unterwegs sehr wenig trinkt. Es ist noch heute so, dass ich mich noch sehr dran gewöhnen muss, wenn ich aus dem Haus gehe, im Sommer zum Beispiel bei über 30 Grad etwas zu trinken mitzunehmen, weil ich es aus meiner Vergangenheit einfach nicht gewöhnt bin, dass man sich vorsichtshalber mal was zu trinken mitnimmt. Und man trinkt natürlich vor allen Dingen eben, wenn dann überhaupt so Sachen, die ungefährlich sind, also sowas wie Kaffee oder Bier oder Ähnliches, was eben
treibend ist eher nicht.
Wie man so schön sagt, das trinkt man dann nicht.
Ja.
Also ich habe mir auch nie angewöhnt, zum Frühstück Kaffee zu trinken. Und das mache ich bis heute nicht, weil ich das einfach nie mir angewöhnt habe, eben aus dem Grund, weil ich weiß, wenn ich jetzt Kaffee trinke, in ein paar Stunden müsste ich dann und dann bin ich noch nicht zu Hause.
Ja klar, vielleicht aber würdest du auch mal gerne Kaffee schmecken. Du hast vermutlich auch deine Abendgestaltung dann angepasst und bist nicht in Gaststätten, Kneipen, gerade was man als Student ja macht, ne, immer mal ein Bier trinken oder so, hast du alles vermieden, nehme ich an, auch keine Konzerte oder Stadionbesuche.
Ja, also man ist ja dann immer damit konfrontiert, dass man irgendwo was trinken soll. Ob es jetzt das Bier ist in der Kneipe oder wenn man auf den Geburtstag geht, wird einem ein Glas Sekt angeboten oder ähnliches. Oder man trifft sich auf einen Kaffee mit jemandem. All das habe ich nicht gemacht. Konzerte, Kino und sowas. Nur sehr, sehr wenig.
Der Situation ausgesetzt gewesen wäre es dann doch, eine öffentliche Toilette aufzusuchen, ne? Ist ja klar. So, und wenn man das jetzt mal so für sich sortiert, das hast du bestimmt irgendwann ja auch mal gemacht. Das Erste, was einem einfällt, ist ja, ist es eine Scham? Also ist es eine Scham gegenüber dem eigenen Körper?
Ja, es ist eine Scham und vor allen Dingen ist es, solange man nicht weiß, was es ist, dass das eine Erkrankung ist. Also bevor ich dieses Wort Paroresis kannte und auch wusste, was dahinter steckt, ist es auch so das Gefühl, ja, anders zu sein und teilweise eben auch das Gefühl, der Einzige zu sein, der dieses Problem hat, weil es eben ein Tabuthema ist, darüber redet ja auch niemand. Und dann hat man eben so das Gefühl, alle anderen, also die können jederzeit auf die Toilette gehen, wenn sie wollen und haben da überhaupt kein Problem und denken da überhaupt nicht drüber nach. Und bei mir ist das eben anders. Ich bin irgendwie verrückt, anders, ja, genau. Wie auch immer.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Hast du mit niemandem jemals darüber gesprochen? Also wie war dein Freundeskreis damals oder vielleicht mit deinen Eltern? Oder?
Zu dieser Zeit nicht. Und Freundeskreis, wenn man studiert, lernt man natürlich viele Leute immer mal wieder kennen. Aber es waren dann eigentlich auch eher so, ja, nicht besonders feste Freundschaften, weil es natürlich auch schwierig ist, wenn man Freunde hat und die sagen, hey, wie wär's denn, wollen wir heute Abend mal auf ein Bier gehen oder gehen wir doch mal ins Kino oder machen wir dann mal das und das. In solchen Situationen habe ich mir dann immer irgendwelche Ausreden ausdenken müssen, dass ich eine ganz wichtige Klausur am nächsten Tag habe und noch lernen muss oder irgendeinen anderen Termin oder was auch immer. Und irgendwann wird man dann halt nicht mehr gefragt, wenn man dreimal Nein gesagt hat. Und dann gilt man so als der Langweiler. Den braucht man ja sowieso nicht fragen, der kommt ja sowieso nicht mit. Sodass das mit Freunden ohnehin, also der Freundeskreis sehr klein war.
Und Partnerinnen vermutlich dann auch nicht.
Oder? Ja.
Das heißt, im Grunde hast du dich in eine selbstgewählte Isolation ein Stück weit begeben sogar.
Das kann man
so sagen,
um das
Problem zu verdecken. Ja. Was du jetzt sicherlich im Rückblick bereust. Und dass das etwas anderes ist, das war dir aber schon von Anfang an klar? Oder hast du erst gedacht, das haben alle?
Naja, man sieht es ja auch, dass das nicht alle haben. Also man merkt ja, wenn man mit anderen zusammen ist, dass die dann irgendwann auf die Toilette gehen und einfach so. Und man merkt dann schon, dass das bei denen anders ist als bei mir, wo ich dann eben sehr lange nachdenke drüber, gehe ich jetzt auf die Toilette oder kann ich es noch aushalten und wie wird das sein? Also man ist ja immer im Hinterkopf mit diesem Thema dann auch beschäftigt, was natürlich auch in Gesellschaft nicht besonders hilfreich ist, weil man dann auch nicht bei der Sache ist und also Gesprächen auch nicht folgen kann. Man ist immer irgendwo etwas abseits, weil man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Und das merkt man schon, dass das anders ist als bei anderen.
Ich fragte ja auch nach dem Problemdruck, der war aber noch nicht so groß, weil du hast dich dann eher so eingerichtet, um es zu vermeiden, dich zu konfrontieren und auch darüber zu reden mit anderen. Vielleicht hätten die ja auch anders reagiert, als du gedacht hättest, vielleicht auch positiv, wer weiß. Wann war dann aber der Punkt für dich, wo du gesagt hast, also jetzt möchte ich doch mal dieses Problem angehen?
Ja, im Prinzip war das zu dem Zeitpunkt, als ich, und das war auch zum Teil sogar zumindest Zufall, eben übers Internet dann über dieses Thema Paroresis mich informiert habe.
Berichte, also du hast angefangen zu googeln.
Ich habe angefangen zu googeln und habe dann Berichte von Leuten oder Fragen in irgendwelchen Ratgeberforen gefunden, wo Leute Dinge beschrieben haben, wo ich gedacht habe, Moment, der beschreibt ja gerade mich. Und da dann eben gemerkt, ich bin ja nicht der Einzige, da gibt's ja andere, die haben das gleiche Problem und dann natürlich eben auch nach den Lösungen gefunden habe. Aber es hat dann auch noch eine Weile gedauert, ehe ich dann dazu bereit war, zu sagen, ich muss jetzt was machen und ich fange jetzt eine Therapie an.
Ich frage deshalb danach, weil das ist so ein ganz typischer Selbsthilfemoment, also den eigentlich alle schildern, die Selbsthilfegruppen. Es gibt ja auch zu deinem Problemfall Selbsthilfegruppen zum Beispiel. Also immer wieder schildern. Also man kommt in einen Raum, man hat jahrelang ein Problem und doktert da rum und dann endlich rafft man sich mal auf und sagt, ja, Selbsthilfe wäre was für mich. Und dann sieht man, da sitzen Menschen, denen geht's ähnlich. Das sagen ja immer alle, dass das für die so dieser besondere und tolle Moment ist. Ne? Man fühlt sich nicht allein. Und das war ja bei dir dann auch zum ersten Mal so. Ne? Sicherlich, dass du gemerkt hast, Mensch, das haben wir wirklich anderes.
Ja, und es war eben der Glücksfall und vorher im Prinzip auch, also gerade bei dem Thema auch kaum möglich, weil es natürlich auch bis heute ein Tabuthema ist. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir hier diesen Podcast heute machen. Weil ohne Internet, das heißt ohne die Anonymität des Internets auch, wäre ich wahrscheinlich nie dazu gekommen, irgendwo anders darüber zu recherchieren oder zu einem Arzt beispielsweise zu gehen und zu sagen, ich habe da das
Vielleicht
Problem.
Hättest du es mal gemacht, ich weiß nicht.
Vielleicht, aber die Barriere ist natürlich sehr hoch.
Noch höher, ne? Internet hat ja den Vorteil der Anonymität. Hm. Das ist ja erstmal das Tolle, ne? Also man kann da einfach mal alle Probleme googeln. Wie ging es denn dann weiter? Also wie lange hat es noch gedauert, bis du gesagt hast, jetzt mache ich was?
Ja, es hat dann so, ich sag mal, 1-2 Jahre noch gedauert, in denen mir klar war, was mein Problem war, in dem man natürlich auch weiter recherchiert hat, sich Bücher angeguckt hat, im Internet, in Foren geguckt hat. Aber es hat dann so weit gedauert, bis ich auch gemerkt habe, dass ich mein Studium so nicht weiter bekomme. Ich hatte mich vom Studium eine Zeit lang auch zurückgezogen.
Auch wegen des Problems.
Aus diesen Gründen, unter anderem jedenfalls. Und habe dann gemerkt, ich kriege meine Abschlussarbeit nicht beendet. Und irgendwann ist mir dann klar geworden, dass das eben damit zu tun hat, dass ich mir nicht vorstellen kann, nach meinem Abschluss in einem Beruf, zum Beispiel in einem Büro irgendwo 8 Stunden zu sitzen und nicht zu wissen, ob da eine Toilette ist, die ich benutzen kann. So dass ich unterbewusst mein Studium gar nicht beenden wollte. Und an dem Punkt habe ich dann gesagt, das geht so nicht weiter. Ich muss ja jetzt was machen und habe dann auch in einem Ansturm von Wut sozusagen mir eine Überweisung für einen Psychotherapeuten geholt und habe dann eine Therapie begonnen.
Nun ganz kurz vorher nochmal, hattest du aus deinem sozialen Umfeld, also es war ja recht klein und übersichtlich, aber vielleicht von den Eltern oder so, auch ein bisschen Druck, dass da mal jemand gesagt hat, Mensch Junge, du musst mal dein Studium beenden?
Ja, das kommt natürlich dazu, aber man macht sich natürlich auch selber Druck, weil man irgendwann sagt, mein Studium war bis zuletzt immer so der Bereich in meinem Leben, der noch so einigermaßen funktioniert hat. Und als ich dann da gesehen habe, da komme ich auch nicht mehr weiter, war das dann so auch für mich selber der...
Man braucht auch einen Druckpunkt,
der irgendwo, Druck,
weil man sonst immer in solcher Nische bleibt dann, ne? Weil man da einfach nicht rausgeht und sein Leben, wie du es ja auch gesagt hast, eigentlich dem Problem unterordnet und irgendwie geht es immer noch. Man kann jahrelang so leben irgendwo so, ne? Und keiner kriegt es richtig mit. Ich nehme mal an, der Gang zum Psychotherapeuten, die erste Stunde, das war für dich genauso schlimm wie der Gang aufs Bahnhofsklo, oder?
Das war es in der Tat, aber das hat sich dann auch glücklicherweise sehr schnell gegeben. Was neben der Therapie noch schlimm war, ist, also man macht dann eine Verhaltenstherapie mit gradueller Exposition. Das heißt, man spricht nicht nur über das Thema, sondern man muss es eben auch rein praktisch angehen, was in meinem Fall dann eben heißt, man muss irgendwann auf eine Toilette gehen und da auch so lange bleiben, bis es funktioniert. Die Schwierigkeit bei mir war noch, dass ich trotz langerer Suche keinen männlichen Therapeuten gefunden habe und dann zwangsläufig bei einer Therapeutin meine Therapie gemacht habe, die diese Übungen natürlich nicht mit mir machen konnte.
Weil jetzt gibt es ja Gender-Toiletten, ja, das ist jetzt besser, aber gut, damals nicht.
Aber das wäre natürlich auch eine ganz andere Situation, also das hätte ich auch gar nicht gewollt, aber ich musste mir dann eben übers Internet auch selber Leute suchen, da gibt es ein Forum, wo eben Betroffene auch tatsächlich nach Leuten suchen, mit denen man zusammen diese Übung machen kann. Und das war dann auch noch ein sehr schwieriger Schritt, sich mit jemandem zu treffen, von dem man zwar weiß, dass der auch das gleiche Problem hat, aber mit einem Fremden sich zu treffen, um gemeinsam auf eine Toilette zu gehen, das ist schon eine etwas verrückte Vorstellung.
Und das stimmt, sich zum Pullern treffen, das ist Stoff für Filme. Was ist denn in der Psychotherapie eigentlich bei rausgekommen? Also du hast ja auch schon gesagt, es ist auch irgendwo eine Verhaltens-, eine Angststörung. Da gibt es ja dann so eine Art Exposé, dass man das erstmal aufnimmt alles. Ne? Und was hat denn dann die Therapeutin da mit dir zusammen entwickelt? So ein Problem muss man auch erstmal erkennen.
Ja, zuerst mal muss man auch erkennen, dass das manchmal gar nicht so wichtig ist. Also es gibt bei dieser Erkrankung schon auch auslösende Momente, die meistens in der Kindheit oder in der Pubertät liegen, die vielen aber auch gar nicht bekannt sind und die auch für die Behandlung mitunter gar nicht so wichtig sind. Es ist nicht wichtig zu wissen, wann das angefangen hat und warum. Also das Wichtigste ist eben, dass man die Gedanken, die dahinter stecken, die einen davon abhalten, auf eine Toilette zu gehen oder die einen dort eben unter
das
Stress...
Das sind ja Ängste, ne?
Das sind Ängste, die angehen. Eine häufige Angst, also bei Männern vor allen Dingen, ist eben zum einen, dass wir ja manchmal sehr eigenartige Männlichkeitsvorstellungen haben. So die Vorstellung, ein Mann muss das können, ein Mann muss im Stehen neben anderen auch pinkeln können. Das hinterfragt man dann natürlich. Da geht es dann in der Therapie zum Beispiel auch um ganz allgemein um Männlichkeit. Was macht mich als Mann aus, um dem etwas auch entgegenzusetzen?
Man ist auch Mann, wenn man zum Beispiel in eine Kabine geht.
Ne? Genau. Und es gibt eben andere Männlichkeitssymbole oder Eigenschaften, die wichtiger sind.
Sich lösen von diesen alten Mustern. Ne? Klar, der Mann steht breitbeinig und so weiter.
Und die andere Sache ist, dass man natürlich auch die Situation etwas rationalisiert. Also sich fragt, wenn ich jetzt sage, ich stehe da am Urinal und es läuft nicht, was denkt der neben mir? Der könnte mich abwerten oder der könnte irgendetwas Unangenehmes sagen oder so.
Sind es auch Versagensängste?
Solche Versagensängste kommen dann natürlich auch dazu, dass man die eben auch angeht und fragt, wie wahrscheinlich ist das? Auch mal so einen Perspektivwechsel macht, sich fragt, wenn ich jetzt auf eine Toilette gehe und da steht jetzt jemand neben mir, interessiert mich wirklich, was der da macht und wie schnell das geht? Mhm. Oder bin ich eigentlich wie jeder andere normaler Mann auf der Toilette mit mir selber beschäftigt und mich interessiert eigentlich gar nicht, was der Nebenmann macht und ich krieg's möglicherweise gar nicht mit, dass der...
Man bildet sich das ein, auch aus Angst. Man hat Angst, dass der andere etwas Negatives über einen denkt und einen abwertet, ne?
Ja, an solchen Katastrophenvorstellungen wird dann eben in der Therapie gearbeitet. Mhm. Und zusätzlich kommen dann eben diese Übungen, um den Körper sozusagen daran zu gewöhnen. Weil wenn man sich, wie in meinem Fall, über 20 Jahre daran gewöhnt hat, dass hinter einer Toilettentür eine Stresssituation wartet, dann kriegt der Körper natürlich automatisch Stress, wenn man da irgendwo...
Na, allein, wenn man die schon betritt, oder? Nehme ich an. Der Geruch, alles mögliche. Sind ja Triggerfaktoren, dass man zumacht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau. Und egal, ob da jemand ist oder nicht. Also es gab Zeiten, wo es bei mir eben auch nicht geklappt hat, auch wenn ich ganz allein war, wo allein die Vorstellung, da könnte jetzt jemand reinkommen, gereicht hat, dass ich so unter Stress war, dass es eben nicht funktioniert hat.
Ja klar, das ist ganz normal, ne? Wenn man dann in so einer Angstvorstellung ist.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Dass hinter einer Toilettentür eine Stresssituation wartet, dann kriegt der Körper natürlich automatisch Stress, wenn man irgendwo...
Na, allein, wenn man sie schon betritt, oder? Nehme ich an. Der Geruch, alles mögliche. Sind ja Triggerfaktoren, dass man zumacht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau. Und egal, ob da jemand ist oder nicht. Also es gab Zeiten, wo es bei mir eben auch nicht geklappt hat, auch wenn ich ganz allein war, wo allein die Vorstellung, da könnte jetzt jemand reinkommen, gereicht hat, dass ich so unter Stress war, dass es eben nicht funktioniert hat.
Ja klar, das ist ganz normal, ne? Wenn man dann in so einer Angstvorstellung ist. Du sagst, es ist nicht wichtig, aber habt ihr auch zusammen rauskriegen können, ich weiß nicht, ob du jetzt darüber reden möchtest, aber was es bei dir war, der Auslöser überhaupt? Habt ihr das trotzdem auch angegangen, oder?
So richtig nicht. Ich weiß es auch nicht klar. Es gibt so ein, zwei Situationen aus der Schulzeit, die vielleicht da eine Rolle spielen könnten. Und ganz allgemein kann ich sagen, dass ich auf einer Schule war, bei der Schulklos sind ja meistens nie die angenehmsten, aber das war eins von der besonders schlimmen Sorte, wo ich dann auch aus hygienischen, ästhetischen Gründen nicht gerne hingegangen bin. Und da ich eben im Internat gewohnt habe und die Möglichkeit hatte, dort eben auch zu gehen, habe ich also mir auch, bevor ich dieses Problem habe, schon von Anfang an angewöhnt, möglichst wenig auf diese Toilette zu gehen, sodass das Vermeidungsverhalten schon in mir drin war, bevor es notwendig war, wegen der Paroresis.
Ja, ist schon klar.
Das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass ich dann auch wenig Probleme hatte, dieses Vermeidungsverhalten zu entwickeln.
Hast du auch mal das dann nach draußen verlagert? Also in den Wald einfach mal gehen? Da ist man ja eigentlich auch alleine, oder?
Geht auch, da ist man auch allein. Ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, bei denen das tatsächlich auf die Toilettensituation beschränkt ist, die also im Wald auch gar keine Probleme haben. Bei mir ist es so, dass vermutlich auch so etwas wie so ein Gedanke wie Pinkeln ist ein etwas, was zwar jeder machen muss, etwas Natürliches, aber etwas, was man eben sehr diskret macht, wovon andere nichts mitbekommen sollen, dass ich das so in der Kindheit gelernt habe und dass das natürlich im Wald auch nicht unbedingt gegeben ist, sodass es für mich also auch eine Herausforderung ist, jetzt nicht ganz tief im Wald, wenn wirklich keiner da ist, aber so, wo man noch erwarten könnte, da könnte jetzt eventuell doch noch jemand vorbeikommen, ist es auch schwierig. Aber solche Übungen kann man natürlich auch dann auch machen.
Hat es auch mit Ekel zu tun? Habt ihr das auch irgendwo behandelt? Also hat es mit Körperekel zu tun? Ich frage jetzt nur.
Kann sein, dass das bei manchen so ist. Ich glaube, dass ich da jemand bin, der ähnlich ist wie die meisten, dass man jetzt nicht unbedingt mit Freude auf die ekligste Toilette geht.
Nee, ich meine, gegenüber den eigenen Exkrementen oder dem eigenen Urin.
Nee, das
war nicht der
das
Fall.
Ist weniger
das gibt's ja auch.
Der Fall. Okay. Aber es ist eben der Ekel vor der Toilette, der fördert das natürlich, aber es ist nicht so das Hauptsächliche in der Sache.
Ich glaube, du fährst ja nicht Auto, aber Autobahn, Toiletten, kann ich dir versichern, sind auch teilweise sehr schrecklich. So, okay, also ihr habt am Verhalten gefeilt und auch am Männlichkeitsbild. Das hat sie also so als auch ursächlich wahrgenommen, deine Therapeutin. Das zog sich sicherlich über eine gewisse Zeit hin, nehme ich mal an.
Ja, und die Therapie hat über 3 Jahre
letztendlich gedauert. Und sukzessive wurde es dann besser oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, es kommt eben neben den Therapiesitzungen auch vor allen Dingen auf die Übungen an, also die Exposition, dass man eben tatsächlich auch wirklich mit jemandem zusammen am Anfang, später kann man es dann auch alleine machen, eben auf Toiletten geht. Mhm. Und das ist eben genauso, wie sich das schrittweise entwickelt zur Pororesis, ist das dann auch andersrum.
So kommt man auch wieder raus, ja?
So kann man wieder rauskommen, ja. Also man fängt dann natürlich auch nicht an auf dem Oktoberfest, sage ich mal. Ja. Sondern man sucht sich zunächst eine eher ruhige Toilette, wo man weiß, dass man da möglichst alleine ist. Nur ganz alleine hat es eben auch keinen Sinn, deswegen muss man jemanden mitnehmen. Mhm. Graduelle Exposition heißt, dass man eben mit Übungen anfängt, die man sich so gerade noch vorstellen kann. Zum Beispiel kann das sein, man ist in einer Kabine und jemand steht vor der Kabine. Dann ist man zwar nicht sichtbar, aber man weiß, da ist noch jemand.
Und das ist ja auch schon irritierend dann, oder?
Ja, und das übt man dann eben so lange, bis man da sich sicher fühlt. Und dann wird das Level sozusagen angehoben. Dann geht man schon mal ans Urinal. Aber es steht noch keiner im Raum, sondern nur im Vorraum an den Waschbecken. Und der kommt dann bei der nächsten Übung rein, aber steht an einer ganz anderen Ecke. Also da sind 5, 6 Urinale dazwischen. Und dann kommt man sich immer näher, ja, sodass solche Übungen dann sich immer steigern. Und irgendwann man dann auch so weit ist, dass man sagt, ich versuche es jetzt mal ohne jemanden, einfach wenn man unterwegs ist, irgendwo mal auf eine Toilette zu gehen.
Da kommen wir ja dann schon zum Ende. Aber vor diesen Übungen stand ja erstmal diese Änderung auch, sag mal, im Kopf. Ne? Also am Männlichkeitsbild arbeiten, das ist, dass du dich nicht schämst, in eine Kabine zu gehen oder du sagst, nee, ist mir zu voll, ich warte lieber. Das machen ja auch manche Männer, sieht man ja auch in den Gaststätten. Manche machen das einfach nicht, stellen sich nicht daneben, wenn so eng ist, sondern warten lieber oder so. Und das hat ja auch ein bisschen mit Selbstbewusstsein zu tun, ne? Dass man dann nicht gleich wieder denkt, nee, ich werde abgewertet, sondern man stellt sich da eben hin und sagt, nee, ist mir zu eng.
Ja, also das habe ich in den Gesprächen auch häufig gehört, dass Leute sagen, also wenn da jemand neben mir steht, da kann ich auch nicht, dann gehe ich halt
in die... Ja, ich glaube, das mag keiner so richtig.
Gehe ich in die Kabine. Aber das Problem eben bei Paroresis ist, dass, und das war es bei mir ja auch, dass eben, also der Gang in die Kabine...
auch nicht die Erleichterung brachte.
Ja. Entweder auch nicht die Erleichterung brachte, aber zumindest zu einer Selbstabwertung geführt hat. Ja, also man fühlt sich als jemand, der gescheitert ist, der
genau,
etwas nicht kann.
Genau, da sagst du was Interessantes. Das ist nämlich immer im eigenen Kopf irgendwo. Ne? Also das fängt ja immer schon mit dem eigenen Denken an. Und man sagt ja auch, das zieht dann das auch an. Also man kann ja, wenn man sich das einbildet, dann auch das möglicherweise auch erzeugen, dass andere einen dann so sehen. Und das wurde aber dann erfolgreich innerhalb der 3 Jahre umgedreht, dass du dich nicht dann klein und als Verlierer fühlst, nur weil du sagst, nee, ich gehe lieber in eine Kabine.
Sag mal im Großen und Ganzen.
Klar, es ist immer noch ein Prozess. Und das andere, was du gesagt hast, dann, das ist ja schon wie so eine Selbsthilfegruppe, also online hast du dich mit anderen dann verabredet, die ein ähnliches Problem haben oder das Gleiche.
Ja, es gibt im Internet ein Forum, also es gibt mehrere Foren, aber ein deutschsprachiges, in dem man sich dort austauschen kann und dort eben auch in einem Unterbereich tatsächlich auch Leute, die ja idealerweise dann auch in der Nähe wohnen, finden kann, mit denen man solche Übungen machen kann. Und das ist also das eine, dass man dort mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen kann, sich austauschen kann. Aber eben das Wichtige dabei bei dieser Erkrankung ist eben, dass man irgendwann dann auch den Weg vor die Haustür beziehungsweise auf eine öffentliche Toilette findet und dort eben sich auch tatsächlich mit anderen Betroffenen dann auch trifft, um dort gemeinsam dorthin zu gehen.
Das war auch noch alles im Rahmen der Therapie, ne?
Das war im Rahmen der Therapie und hat das sozusagen begleitet.
Und das war auch nochmal sicherlich ein ganz großer Schritt für dich. Zum ersten Mal nicht nur im geschützten Chat mit jemandem sprechen, der ein ähnliches Problem hat. Das tut ja schon mal gut. Aber dann mit dem zusammen oder jemandem anders, ne? Aber zumindest zusammen auf Toilette zu gehen.
Ja, also idealerweise, so habe ich es jedenfalls immer gemacht, trifft man sich dann nicht direkt vor der Toilette, sondern trifft sich erstmal und trinkt einen Kaffee oder so.
Ein Kaffee ist gut. Ja. Da muss man ja irgendwann
mal. Ja, ne? Genau. Also man lernt sich dann auch schon etwas näher kennen und redet erstmal auch nochmal darüber.
Na klar.
Es kann eben auch passieren, dass beim ersten Treffen nichts passiert, dass man dann sagt, okay, war schön, wir treffen uns nächste Woche nochmal wieder.
Geh zu Hause aufs Klo. Tschüss.
Heute ist mir das noch ein bisschen zu viel. Das kommt dann auch vor.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
Also dann geht man aber idealerweise, das hast du dann auch gemacht, mit demjenigen geht man dann zusammen. Also beide, die dieselbe Problematik haben, gehen dann zusammen auf Toilette als Übung.
Genau. Und ja, man sucht sich dann eben auch ganz bestimmte Toiletten aus. Idealerweise sind, das ist meine Erfahrung, auch Universitäten. Da kann man das sehr schön üben, weil die Toiletten dort, wenn nicht gerade Vorlesungswechsel ist, auch meistens relativ frei sind. Da kann es einem dann passieren, dass man auch eine Stunde lang eine Toilette für sich selber hat. Mhm. Und da kann man dann eben auch miteinander experimentieren. Das geht. Deswegen braucht man eben auch jemanden, der eingeweiht ist und kann nicht sagen, ich gehe mal einfach auf eine Toilette, da sind ja andere auch da. Ja. Aber am Anfang geht es eben tatsächlich darum, wie nah jemand kommen darf. Ja. Und jemand, mit dem man das macht, ein Peabody, so nennt man den. Das ist von einem Psychologen, der sich mit diesem Thema in Amerika beschäftigt hat und diese Therapie auch mitentwickelt hat, dieser Begriff entwickelt worden. Und deswegen ist der dann so übernommen wird. Also man sucht nach einem Peabody und mit dem geht man dorthin und den kann man dann eben auch tatsächlich auch instruieren, sagen, geh mal ein Stückchen weiter weg oder komm mal ein Stückchen näher ran oder sowas, was man natürlich mit Fremden nicht machen kann, wenn man so einfach so auf die Toilette geht.
Ja, und das tut dann natürlich schon mal gut, wenn man durch diese praktischen Übungen, denke ich mal, auch endlich mal ein Erfolgserlebnis hatte. War das dann bei dir auch so?
Ja, das eine sind die Erfolgserlebnisse, dass man irgendwann merkt, es kann doch funktionieren und dann irgendwann auch merkt, dass man vorankommt, dass es also nicht nur in dieser ersten Situation funktioniert, sondern dass man dann auch so einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Und das andere ist, dass man natürlich auch, man muss sich vorstellen, wenn man so ein Vermeidungsverhalten über viele Jahre hinweg hat, hat man auch überhaupt keine Idee mehr, was so auf einer Toilette passiert und wie das da so vor sich geht. Also man hat so seine Vorstellungen, aber man weiß eigentlich gar nichts mehr. Und man merkt bei solchen Übungen dann mit dem Wissen, was man dann auch durch die Therapiegespräche natürlich hat, auch merkt man auch bei anderen, wo deren Probleme sind. Also man sieht dann auch Leute ganz bewusst, die reinkommen und in die Kabine gehen. Oder also mir ist es mal passiert, dass ich da stand und dann kam einer rein und es war tatsächlich eben nur noch ein Urinal neben mir frei. Und man hat richtig gesehen, dass der oder gemerkt, dass der hinter mir stehen geblieben ist eine Weile und nachgedacht hat und dann eben sich für die Kabine entschieden hat. Das wäre einem anderen vielleicht gar nicht so aufgefallen.
Ja.
Aber man ist dann natürlich sensibilisiert dafür und merkt, ah, guck an, da ist auch jemand, der hat da offenbar auch sich drüber Gedanken gemacht, der hat da vielleicht auch ein Problem. Also, dass man auch selber merkt, dass man nicht der Einzige ist und dass andere eben auch nicht unbedingt sich sofort neben einen stellen.
Ja, also ich denke, das sind viele. Bei dir war es natürlich dann schon eine krasse Form, ne? Also du hast es dann fast schon auf die Spitze getrieben. Aber das denke ich auch. Hast du einen Überblick? Also ich meine, es ist ja ein internationales Problem. Es ist ja nun mal ein menschliches, damit ein universales Problem.
Ja, kann man so sagen. Und es ist eben ein auch gar nicht so selten verbreitetes System. Also es gab... Ich weiß nicht, ob es aktuelle Zahlen gibt. Ich kenne Zahlen, die jetzt so ungefähr 15 Jahre her sind, wo es mal eine Untersuchung gab. Und danach wurde geschätzt, dass es in Deutschland etwa 1 Million Männer und etwa 500.000 Frauen gibt, die tatsächlich dieses Problem haben in einer Form, die behandlungsbedürftig ist, die also zum Therapeuten gehen sollten. Was gerade bei Männern ist das natürlich ein großer Teil. Da gibt es auch empirische Befragungen, dass wohl so etwa jeder dritte Mann, kann man so grob sagen, auch schon von Erfahrungen berichtet hat, dass ihm das also mal passiert ist, dass er auf eine Toilette gegangen ist und es war unangenehm und es ging nicht. Aber das sind dann eben bei diesen Leuten dann eher Einzel. Von Paroresis spricht man ja dann tatsächlich, wenn das sozusagen immer passiert auf einer öffentlichen Toilette.
Ja, so war es denn bei dir. Und klar, du hast es angesprochen, auch Frauen, obwohl die jetzt erstmal den Vorteil haben, ne, mit der Kabine. Bei dir ging es später auch nicht mehr in der Kabine, ne?
Ja,
wo man ja einen Sichtschutz wenigstens hat erstmal, wenn auch keinen akustischen, aber man hat einen Sichtschutz.
Ja, phasenweise war das so, dass ich in der Kabine dann auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass das sozusagen als Niederlage empfunden wird. Und
dann auch nicht ging.
Und dann auch nicht ging oder vielleicht gerade so noch ging, aber eben auch sehr lange gedauert hat. Und man dann auch so das Gefühl hat, Leute hören das ja, ob man
akustisch ist man nicht geschützt.
Kleines oder großes Geschäft macht. Und ich manchmal dann auch Schwierigkeiten hatte, aus der Kabine wieder rauszukommen, wenn ich wusste, da ist noch jemand im Raum, sondern dann eher lieber gewartet habe, bis der dann raus ist, weil ich nicht wollte, dass jemand sieht, wer da jetzt extra wegen einem kleinen Geschäft in die Kabine gegangen ist.
Ja. Das ist jetzt alles ein paar Jahre her. Die ganzen Übungen, wie sieht es denn jetzt aus, Thomas, wenn du draußen bist, ganz normal in der Öffentlichkeit? Jetzt lassen wir mal Corona mal kurz, da können wir auch noch gleich noch drüber sprechen. Aber gehst du jetzt ganz normal auf eine Toilette oder ist es immer noch ein bisschen ein Problemgang?
Also ganz normal wird wahrscheinlich bei mir nie sein. Irgendjemand hat das mal mit einem Alkoholiker verglichen. Das ist zwar ein schiefer Vergleich, aber so ein bisschen stimmt's auch. Auch ein Alkoholiker denkt immer drüber nach, wenn er in einer Situation ist, wo Alkohol irgendwo eine Rolle spielt. Und so wird das bei mir wahrscheinlich auch sein. Also es wird vermutlich nie so sein, dass ich überhaupt nicht drüber nachdenke, was mich jetzt dort erwarten könnte. Aber es ist mittlerweile so, dass ich also nicht mehr mein Leben danach richte und dass ich Termine absage deswegen, sondern ich gehe mit Freunden aus, bin unterwegs auch und kann dann eben auch auf die Toilette gehen.
Und es klappt auch.
Es läuft. In der Regel schon, manchmal klappt es nicht, aber also das.
Aber es geht, in der Regel schon.
Es geht in der Regel schon. Und ich weiß eben auch, dass wenn es nicht funktioniert, dass das eben beim nächsten Mal nicht so sein muss und dass ich im Notfall eben auch in die Kabine gehen kann, wo es eher dann klappt. Also man kann damit dann leben und umgehen.
Wunderbar. Es schränkt dich nicht mehr so ein. Du hast dein Studium beendet, ne?
Ja.
Also du stehst im Leben, du bist auch in der Lage, einen Beruf auszuüben. Du bist nicht mehr in dieser selbstgewählten Isolation, weil da merkte man ja, dass das Problem dich ja komplett auch quasi von allem abschneidet. Ne?
Das Gefährliche daran ist natürlich, dass durch diese Isolation man sich natürlich auch in eine Depression begibt.
Das hat dann Folgen.
Was die Lage auf der Toilette dann eben auch nicht leichter macht. Und da merkt man dann schon, auch durch die Therapie und durch die Erfolge, die man hat, dass das Selbstbewusstsein mehr da ist, dass es keine Depressionen mehr da sind und dass man da...
Die du auch hattest, ne?
Dadurch, dann. Ja, natürlich ist man dann etwas niedergeschlagen, wenn man auch merkt, dass man nicht so am Leben teilnehmen kann, wie man will. Und das hat sich dann doch schon geändert und das führt dann natürlich auch dazu, dass man sehr viel aufrechter auch in eine Toilette reingeht.
Du sprichst was an, aufrecht. Ich nehme mal an, dass diese ganze Veränderung in deinem Verhalten und diese Erfolge auch durchschlagen auf generell dein soziales Verhalten, dein Umfeld, oder? Man ist doch dann auch selbstbewusster im Umgang mit anderen Menschen und auch im Beruf zum Beispiel.
Ja, das kommt natürlich dazu, weil diese Paroresis einen ja doch im gesamten Leben auch beeinträchtigt. Und wenn man merkt, man kann bestimmte Dinge nicht, man kann nicht verreisen, man kann sich nicht mit Freunden treffen, man kriegt sein Studium nicht so richtig, also muss ich da irgendwie so durchmogeln, dann beeinflusst einen das natürlich. Und wenn das alles wegfällt, dann kann man natürlich auch sehr viel selbstbewusster ja auch auftreten und auch an Dinge rangehen und sich mehr Dinge auch trauen.
Na klar, das schlägt ja durch. So wie es im Negativen durchschlägt, auf alle Bereiche auch im Positiven. Das ist doch wunderbar. Gott sei Dank hast du den Gang dann dich getraut zur Therapie. Das hat ja wahnsinnig geholfen und im nächsten Schritt dann auch zur praktischen Übung, also in dieser Online-Selbsthilfe sich dann dort treffen. Machst du das eigentlich immer noch, dass du dich dort über Foren mit fremden Leuten triffst?
In letzter Zeit weniger, das hat mit Corona zu tun,
ja, aber
hat aber auch damit zu tun, dass man irgendwann ja in einer Lage ist, wo das jetzt nicht mehr so die ganz große Wichtigkeit hat.
Weil, das wollte ich eigentlich wissen. Also das brauchst du nicht mehr so, das Training.
Ja, also das Ziel ist ja, dass man irgendwann mal auch ohne jemanden einfach so auf die Toilette gehen kann. Und ich würde auch, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte, auch nochmal machen. Auch nicht hauptsächlich wegen mir, sondern auch, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, wie produktiv das sein kann,
also anderen
einfach auch zu helfen. Und ich ja da auch gewisse Erfahrungen jetzt auch mit mehreren Leuten schon gemacht habe. Ja. Und man am Anfang auch nicht so richtig weiß, wie macht man das und welche Toilette ist gut und so. Und da kann ich natürlich schon ein bisschen helfen. Und weil es für mich selber natürlich auch ganz interessant ist, mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich, und man sich ja dann auch Dinge trauen kann, die man bei den ersten Übungen vielleicht nicht gemacht hat. Deswegen würde ich das nicht ausschließen, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, ich muss jetzt unbedingt jemanden finden, damit ich da weiterkomme, sondern kann das jetzt schon auch alleine.
Aber diesen Austausch schätzt du durchaus immer mal wieder in diesen Foren.
Den Austausch, den hat man, ja. Schwierig ist es mit Selbsthilfegruppen. Wir hatten in Berlin mal eine vor einigen Jahren, haben dort allerdings den Fehler gemacht, dass wir uns tatsächlich sehr, sehr lange unterhalten haben und dabei vergessen haben zu planen, irgendwann mal auch vielleicht unterwegs zu sein auf einer Toilette. Und die ist dann nach einem halben Jahr mehr oder weniger eingeschlafen, weil dann eben, also das wäre so der Tipp oder wenn ich sowas nochmal machen würde, dass man dann doch sehr früh auch drauf guckt, dass das auch einen praktischen Nutzen hat.
So ja, auf alle Fälle, Gruppe. Also da wäre gut, diese
Selbsthilfe-Sitzung halt
in die Gaststätte zu verlegen.
Ja, es ist halt auch ein Thema, was immer noch sehr tabuisiert ist und wo es eben auch sehr schwer ist, Leute überhaupt zu finden für eine Selbsthilfegruppe. Es müsste eigentlich genügend Leute geben, wenn man sich die Zahlen anguckt, aber es ist immer sehr, sehr schwierig, auch in dem Forum neue Leute als Peabodys zu finden, weil viele natürlich da auch immer noch etwas reserviert sind und vorsichtig bei dem Thema.
Weil du selber hast es ja auch Jahre verdrängt. Zum Schluss kommen wir jetzt, das hast du auch schon angesprochen, auf Corona. Das ist natürlich auch unser aller Alltag. Bestimmt diese Pandemie seit fast schon 2 Jahren. Und bei dir hat es jetzt die Folge, dass aufgrund dieser Maßnahmen, ne, und der Lockdowns und dergleichen dir im Grunde so ein bisschen das Training fehlt, wie du sagst. Also du bist es nicht mehr so gewöhnt, mit anderen Leuten dich zu treffen, auszugehen, in die Gaststätten, auf große Veranstaltungen. Und du bist ja momentan nicht sicher, wie du da jetzt reagieren würdest, ne?
Ja, das ist ja bei allen so. Durch Lockdown ist ja vieles zu. Also viele Toiletten haben ja sozusagen auch zu, wenn man ein Restaurant oder hatten zu, wenn man an Restaurants denkt oder ähnliches. Und ich bin noch in der Lage, dass ich sehr engen Kontakt mit meinen Eltern habe, die über 80 sind oder beziehungsweise hatte bei meiner Mutter, die ist vor kurzem zwar gerade gestorben, aber mein Vater ist noch da, sodass ich da eben auch in den letzten beiden Jahren etwas vorsichtiger war und vieles, was man vielleicht hätte machen können, auch nicht gemacht habe, einfach aus Angst vor einer Ansteckung, weil das für in der Altersgruppe natürlich auch sehr gefährlich gewesen wäre. Dadurch die letzte Zeit nicht so viel mit Freunden unterwegs war oder Dinge gemacht habe wie vorher und dadurch eben auch weniger Gelegenheiten hatte, dann auch mal auf eine Toilette zu gehen.
Da befürchtest du einen Rückschlag. Also das müsste man dann jetzt mal überprüfen wieder.
Ja, das müsste man
rausgehen.
Man müsste das einfach mal versuchen, wie das ist. Ich habe da jetzt wenig Angst vor, weil ich durch die Therapie und die Übungen ja eben auch schon die Erfahrung gemacht habe, dass das ja immer mal wieder Rückschläge gibt, aber dass es im Grunde nach vorangeht, dass ich das also grundsätzlich hinkriegen kann. Insofern ist das dann eine Frage der Zeit, aber es kann natürlich sein, wenn man lange nicht war und in einer besonderen Situation da, wo viele Leute sind oder so, dass einem das dann schon etwas schwerer fällt.
Und mit Masken, Mundschutz und dergleichen gehst du auch nicht jetzt momentan, weil ich meine, Restaurants und so wären ja durchaus zugänglich, aber gehst du auch nicht?
Ja, schon. Masken sind bei mir, ich habe noch eine Sehbehinderung, muss man dazu sagen, auch etwas schwierig, weil wenn man ohnehin ein eingeschränktes Sehfeld hat und dann noch eine Maske drüber, ist das nicht so. Also ich
frag doch nur, da könntest du dich ja dem aussetzen, ne?
Dass genau, du also ich tue sowas natürlich auch, wenn es sich ergibt, ja.
Okay. Also du wartest aufs Pandemieende, wie wir alle wahrscheinlich, und dann wirst du dich dem wieder aussetzen. Aber es ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte. Thomas, schön, dass du bei uns warst, dass du uns aufgeklärt hast über den Begriff Paroresis. Das sollte sich jeder merken. Und du hast ja gesagt, 1 Million sogar, davon spricht man sogar, von 80 Millionen in Deutschland, die darunter leiden in verschiedenen Facetten. Bei dir hat es dann schon eine ausgeprägte Form. Es betrifft Männlein und Weiblein. Also es ist ein Problem, das größer ist, als man jetzt im ersten Moment denken könnte.
Ja, es ist eben vor allen Dingen ein Problem, was viele noch nicht kennen. Also viele Betroffene haben ja, wie ich auch, sehr lange Zeit auch gar keine Ahnung, dass das eine Erkrankung ist und wie das heißt. Und vor allen Dingen eben auch im medizinischen Bereich. Also viele Ärzte, Psychotherapeuten, auch Urologen, die ja für die es ja auch wichtig wäre, um eben rauszufinden, ob es eine psychische oder eine körperliche Erkrankung ist, die das aber auch häufig nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen ist es schon ganz wichtig, darüber auch zu reden, um da auch mehr Öffentlichkeit für diese Erkrankung zu haben.
Das war auch der Grund, warum du dich hier bei uns jetzt hingesetzt hast ins Studio. Wir danken dir auch dafür. Es kann man nur hoffen, dass jetzt der ein oder andere Betroffene, wenn er deine Geschichte hört, sagt, Mensch, dann schaffe ich das auch. Und der ein oder andere jetzt etwas sensibilisiert ist, auch im medizinischen Bereich. Denn dieses Problem ist wirklich größer, als man im ersten Moment vielleicht denken möchte. Dankeschön und alles Gute. Und ich hoffe, es läuft weiterhin alles in deinem Leben. Das musste jetzt sein zum Ende. Meine Damen und Herren, das war der Podcast. Diesmal also zu Problem der Paroresis. Was tun, wenn es eben nicht läuft auf den öffentlichen Toiletten? Und wie wir gehört haben, das betrifft mehr Menschen weltweit, auch bei uns in Deutschland, als man so annimmt. Danke fürs Zuhören, für Ihr Interesse, sagt Oliver Geldener. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.
Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.